Moin moin und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Interview bei 21. Wir treffen uns hier zur Blockzeit 690955 und mit dabei habe ich den Daniel. Hi Daniel.
Ja, servus Dennis.
Und als Gast haben wir dabei den Sven Giegold. Hallo Herr Giegold.
Moin.
Ja, toll, dass das klappt. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich würde mal mit so einer kleinen Einführung zu Ihnen anfangen und Sie können gerne noch mehr dazu sagen. Also Sie sind ja Mitglied bei den Grünen und vertreten da seit 2009 im Europaparlament die Grünen bzw. die Europäische Freie Allianz und sind da Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Finanzpolitik und stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Umweltfragen. Habe ich was vergessen? Möchten Sie Ihrerseits da gerne weitere Dinge anfügen?
Nö, alles gut. Steht alles im Netz. Müssen wir nicht auflisten.
Okay, super. Ja, wir sind auf Sie gestoßen, weil Sie ja auch auf Twitter aktiv sind und da durchaus den einen oder anderen Kritikpunkt zu Bitcoin äußern. Sie haben gerade Anfang Juni einen Artikel veröffentlicht, Bitcoin und Co., meine Vorschläge für die Kryptoregulierung der EU. Das wäre so der Artikel, über den wir uns ganz gerne mit Ihnen tiefergehend unterhalten würden, weil da sind ja viele Kritikpunkte drinne und ich glaube, da gibt es einiges aufzudröseln.
Gerne, die Fragen stellen Sie, alles gut.
Ja, okay, super. Vielleicht direkt zum Einstieg hätte ich dann mal eine Frage und zwar, sehen Sie einen gesellschaftlichen Nutzen in Bitcoin?
Also erstmal würde ich sagen, ist es natürlich eine faszinierende Technologie, die dahinter steht. Und das ist auch der Grund, warum das Europaparlament schon vor einigen Jahren in dem von Weizsäcker Bericht erstmal grundsätzlich gesagt hat, was sich im Bereich digitaler Währungen und neuer Finanzanbieter tut. Das ist positiv und wir mischen uns da erstmal nicht groß ein. Also das war die Debatte um Regulatory Sandbox. Das haben wir Grünen auch unterstützt und zwar vor allem aus einem Grund, die Macht privater Anbieter, also insbesondere der großen Banken, der großen Versicherungen, der großen Fonds. Wir sehen ja auch die Vermachtungsstrukturen im Kapitalmarkt, etwa wenn Sie schauen, BlackRock, State Street, Vanguard, die immer größere Eigentumsanteile an den Großunternehmen in Europa und weltweit ausmachen. Das ist eine Vermachtung, die eigentlich in der sozialen Marktwirtschaft nicht gehört. Und genau so haben wir gesehen, dass das Finanzsystem immer wieder den Rest der Gesellschaft in Haftung genommen hat, also etwa bei großen Bankenpleiten. Und von daher eine größere Pluralität von Anbietern zu haben, das ist etwas Positives. Und dem sehen wir auch mit Spannung entgegen. Ich beobachte mit großem Interesse die Entwicklung der Distributed Ledger Technology. Wir haben jetzt gerade auch stark geprägt durch die grüne Handschrift den regulativen Rahmen geschaffen, um Pilotprojekte in diese Richtung in Europa voranzutreiben. Und insofern, ja, neue technologische Entwicklungen, sofern sie Dritten nicht schaden, sind erstmal im Finanzsystem zu begrüßen.
Okay, und mit dem Zusatz, sofern sie Dritten nicht schaden, würden Sie gerne auf diese Kritikpunkte einleiten, die Sie ja durchaus haben.
Natürlich beschäftigt mich das, wenn ich sehe, dass Ransomware-Erpressungsversuche in aller Regel am Ende darin enden, überweist so und so viele Coins auf die und die Bitcoin-Adresse. Und genauso beschäftigt mich das natürlich, dass wir im Bereich des Darknet illegale Güter haben und wiederum sehr häufig Zahlungen in digitaler Währung verlangt wird. Die entsprechenden Berichte des Bundeskriminalamts sprechen da eine sehr klare Sprache und darauf muss Politik, die sich am Gemeinwohl orientiert, reagieren. Und das bedeutet, dass wir natürlich gegen alle Formen von Finanzkriminalität vorgehen müssen. Und das gilt selbstverständlich auch für die Finanzkriminalität, die mit neuen Währungen gemacht wird.
Warum ich eingangs diese Frage nach dem gesellschaftlichen Nutzen und ob Sie diesen in Bitcoin sehen, gestellt habe, ist, dass ich glaube, man kann einfach diese ganzen Themen, über die wir heute sprechen wollen, nur vernünftig und nuanciert betrachten, wenn man eben auch das Wertversprechen hinter Bitcoin sieht, auch für die Gesellschaft. Von daher ist es sehr sinnvoll, auch auf diese durchaus negativen Seiten hinzuweisen. Aber wenn wir uns jetzt beispielsweise mal auf diese kriminellen Aktivitäten, die ja vielleicht auch durch Bitcoin mitfinanziert werden oder wo Bitcoin mit eine Rolle spielt, unterhalten wollen, da ist es ja so, dass beispielsweise im letzten Chain Analysis Report, der 2020 rausgekommen ist, da hat diese Firma, die sich ja um Blockchain-Analyse kümmert, das mal beziffert und herausgefunden, dass gerade einmal 0,34% aller analysierten Transaktionen, also das war komplett über alles Krypto, nicht nur Bitcoin, in Verbindung mit krimineller Aktivität gebracht werden konnten. Und es ist ja nun so, dass diese Firma, die ist zum einen darauf spezialisiert, zum anderen hat sie aber auch ein wirtschaftliches Interesse daran, dass diese Zahlen quasi möglichst hoch sind, weil sie eben damit sich selbst legitimieren und Geld verdienen. Wie würden Sie beispielsweise in dem Zuge die Verhältnismäßigkeit dessen einstufen, was Sie jetzt beispielsweise in der neuen EU-Regulierungsverordnung MiCA geplant haben? Wie setzen Sie das im Verhältnis zu diesen Zahlen von 0,34%?
Der Punkt ist halt, zunächst mal muss Politik immer den Blick aus Sicht der Schwächsten nehmen. In dem Falle der Opfer von Kriminalität. Und das bedeutet, dass natürlich der größte Teil der Zahlungen ist legitim. Die Untersuchung kennen wir. Es gibt genauso auch andere Experten, die sagen, es sind 1-2%. Aber darauf kommt es für mich ethisch gar nicht an. Sondern ethisch kommt es darauf an, da verübt jemand ein Verbrechen und verlangt eine Zahlung und erhält eine Zahlung. Und dann ist es für den Staat unmöglich herauszufinden, wer das ist. Natürlich, wenn die Kriminellen Fehler machen, dann findet man die entsprechenden wirtschaftlich Berechtigten dahinter. Aber wenn die sich schlau anstellen und noch mehr, wenn sie das nachher verstecken durch die Nutzung etwa von Privacy Coins, dann spätestens wird es eben sehr unwahrscheinlich, dass ich den wirtschaftlich Berechtigten finde. Und da treffen in der Bitcoin-Community und auf Seiten von Politik zwei verschiedene Sichtweisen aufeinander. Die einen sagen, Bitcoin ist so cool, ich sage es mal so etwas, das ist so klasse, da muss man darüber hinwegsehen. Und im Übrigen gibt es ja auch woanders Verbrechen. Meine Sicht aus, der sich am Gemeinwohl orientieren muss und gerade dann die Brille der Geschädigten und der Schwächsten in der Gesellschaft aufsetzen muss bei politischen Entscheidungen, der muss sich vielmehr fragen, da ist jemand Opfer eines Verbrechens geworden und dann kann der Staat nicht recherchieren. Wir haben das in großem Umfang im klassischen Geldsystem ja zum Thema gemacht. Sie wissen vielleicht, dass jetzt Bitcoin gar nicht mein Hauptthema ist. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit Finanzkriminalität. Und mir ist sehr bewusst, dass das im Wesentlichen mit klassischem Geld ausgeübt wird. Und für mich hat Finanzkriminalität keine Nation und keine Technologie. Das interessiert mich persönlich gar nicht. Was mich interessiert ist, was ist die Infrastruktur der Finanzkriminalität? Und das kritisiere ich hart im klassischen Bankensystem, aber wenn eine neue Infrastruktur sich aufbaut und real genutzt wird, dann werde ich das hier genauso zum Thema machen und verlangen, dass auch in diesem neuen Anführungszeichen Universum die normalen Regeln gelten. In dem Falle, es muss nachvollziehbar sein, wer der wirtschaftlich Berechtigte einer Zahlung ist. Nicht für jedermann, das nicht, aber wenn der Staat ermittelt, dann muss er diese Möglichkeit haben. Und jede Zahlungsinfrastruktur muss so gestaltet sein, dass der Staat im Interesse der Schwächsten in der Gesellschaft diese Ermittlungsmöglichkeit hat.
Das finde ich durchaus legitim. Und natürlich ist Strafverfolgung und das ausführen zu können im Interesse der Behörden und das sollte auch im Interesse der gesamten Gesellschaft sein. Ich will mit diesen Zahlen auch eigentlich weder das alles runterspielen, noch irgendwie sagen, wir beanspruchen da komplette Anonymität. Mir geht es aber tatsächlich eben in Betrachtung dieses Verhältnisses und der Zahlen um die Verhältnismäßigkeit dessen. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Übergang dazu, dass wir uns mal im Näheren angucken, wie diese MiCA-Verordnung, also Markets in Crypto Assets heißt es ja ausgesprochen, wie die aussieht und was dort geplant ist. Vielleicht auch gerade in Bezug auf KYC-Richtlinien und die Verhältnismäßigkeit. Wenn Sie dazu vielleicht mal ein bisschen was ausführen könnten.
Naja, das Grundprinzip ist, dass die Regeln vorsehen, dass die Dienstleister reguliert werden, nicht dass Zahlungssystem selbst. Und die Dienstleister werden verpflichtet, auch noch in etwas weitergehendem Umfang, als es ohnehin schon der Fall ist, bei ihre Kunden zu kennen. Also zu wissen, wer steht wirklich hinter den entsprechenden Kunden, für die dann entsprechende Dienstleistungen gemacht werden. Sowohl das Hosten von Wallets als auch das Umtauschen und natürlich ganz besonders eben das Umtauschen in klassisches Geld. Und da, das muss in Zukunft gemacht werden. Das Grundproblem ist nur, ich glaube, da gibt es auch gar keinen Widerspruch, das wird so kommen. Das Grundproblem ist nur, dass die EU natürlich zunächst mal nur Zugriff hat auf die Dienstleister, die im Binnenmarkt selbst registriert sind. Und grundsätzlich, das Internet kennt keine Nation, kann man auch Dienstleister nutzen, die woanders auf der Welt unterwegs sind und die sich darum vielleicht nicht scheren. Und die große Gefahr ist, dass wir eben dann die EU als Standort für Kryptodienstleister benachteiligen gegenüber anderen. Und das kann in unserem Interesse nicht sein. Deshalb haben wir in unseren Änderungsanträgen auch Vorschläge gemacht, wie die EU in den Drittländern die Anreize stärken kann, sich eben auch an die Regeln zu halten. Weil ansonsten ist das ja ein Schuss ins Knie, wie man auf gut Deutsch so sagt. Und die EU muss sich darum kümmern, dass alle Anbieter, die im Binnenmarkt aktiv sind, egal wo sie ihren juristischen Sitz haben, dass die sich an diese Regeln halten und entsprechend auf der internationalen Ebene auf die Umsetzung dieser Standards drängen. Eine der großen Stichworte dabei ist ja die Travel Rule. Und das bedeutet, dass mit einer Zahlung auch die Informationen verbunden sein müssen über die tatsächlichen Nutznießer. Und das müssen alle Dienstleister einhalten. Und eine Zahlungsinfrastruktur, die diese Nachvollziehbarkeit nicht ermöglicht, die hat im europäischen Binnenmarkt auch nichts zu suchen. Und das muss man auch ganz klar sagen. Ich sehe ja auch die Tonalität mancher Zuschriften, die man da bekommt, wenn die sagen, im Grunde, ihr doofen Politiker, mischt euch da nicht ein. Wir wollen weiter ein pseudonymes Zahlungssystem, wo es gerade eben nicht durch die, sich gerade dadurch auszeichnet, dass der Staat nicht herausfinden kann, ohne großen Aufwand, wer dahinter steckt. Und da muss ich sagen, all diese Zuschriften der letzten Wochen haben mich sehr motiviert, an diesen Vorschlägen festzuhalten. Weil das genau eine Vorstellung von Gesellschaft ist, die ich nicht teile. Gesellschaft bedeutet, dass man für das, was man selber macht, verantwortlich ist und auch verantwortlich gemacht werden kann. Eine Gesellschaft, in der, und das habe ich eben im klassischen Finanzsystem so lange gesehen, Leute sich mehr oder weniger aussuchen können, ob sie Steuern bezahlen, indem sie Bankkonten irgendwo in Steueroasen eröffnen und sagen, ja, ich bin hier gerne in der Gesellschaft, aber Steuern zahle ich hier nicht. Das ist genau, was ich im klassischen Geldsystem die ganze Zeit bekämpft habe. Und ich werde nicht tatenlos zusehen, dass parallel ein neues System entsteht, das genau das, was wir, wo wir jetzt Fortschritte erreichen, wieder untergräbt. Noch ein letztes Argument, weil Sie mit 0,35% argumentiert haben. Ich glaube, wenn Sie die Beiträge über Finanzkriminalität auf meinem Blog auszählen, das sind ja über 4.000 inzwischen. Der Anteil, der sich mit Bitcoin beschäftigt, dürfte in der Größenordnung 0,35% ganz gut beschrieben sein. Also das heißt, ich habe hier gar keinen Sonderhass. Ich bin auch nicht unglaubwürdig, weil ich irgendwie jetzt auf etwas Neues mich stürzen würde und die Kriminalität, mit der viele Leute Geld verdienen, im klassischen System mir egal ist, das ist überhaupt nicht so, sondern ich mag einfach generell keine Finanzkriminalität, egal wer sie ausübt und egal wie cool er oder sie die Infrastruktur dahinter findet. Das ist meine politische Linie.
Absolut verständlich. Ich glaube, das vielleicht mal noch ein Einwand oder ein Punkt von mir an der Stelle oder vielleicht auch mal eine Möglichkeit, sich gegen einen Vorwurf zu verteidigen. Und zwar, was ja häufig dann kommt oder was man häufig hört, und dieser Stimmung würde ich mich auch so ein bisschen einordnen, ist, und Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, jeder ist eigentlich selbst für das, was er macht, verantwortlich und sollte auch die Verantwortung tragen. Hier geht es aber so ein bisschen um Verantwortungsabgabe. Zumindest wirkt das auf mich so ein bisschen. Und vor allem der andere Aspekt noch dabei bei der Verantwortungsabgabe, den ich noch viel, viel kritischer finde, ist, hier geht es um, wie viel Prozent der Menschen, die Geldsysteme, welches auch immer, das ist es ja völlig egal, Geldsysteme missbrauchen, um sich einen persönlichen Vorteil zu erhaschen, indem sie Steuern sparen oder indem sie irgendwie irgendwelche anderen Verbrechen begehen, indem sie einen Vorteil haben. Aber das ist ein winziger Bruchteil der Menschheit und jetzt oder ein winziger Bruchteil der europäischen Bürger. Und jetzt werden quasi alle Bürger erstmal unter Generalverdacht gestellt. Und das ist natürlich eine Situation, wo ich sagen würde, puh, wie kann man dem entgegnen? Weil ist das kein Generalverdacht, der hier jedem unterstellt wird?
Nee, das finde ich ist ein Missverständnis. Zum
einen
muss ich erstmal sagen, Leute sparen keine Steuern. Die Leute, über die wir reden, hinterziehen Steuern. Und zwar, wir haben es ja gesehen, was passiert ist, als es im klassischen Geldsystem einfach war, Steuern über Grenzen hinweg zu hinterziehen. In Deutschland hatten mehrere hunderttausend Menschen ein Auslandsbankkonto und das waren eben nicht Leute mit kleinen Einkommen, sondern Leute, die, wo sich das gelohnt hat, bei einer Schweizer Bank, einer Luxemburger Bank und so weiter, ein Depot oder ein Bankkonto anzulegen. Das ist hunderttausendfach gemacht worden. Und das haben wir zugemacht und da war ich über die Jahre sehr aktiv und zwar waren da genau die gleichen Argumente. Nicht alle, die ein Schweizer Bankkonto haben, sind kriminell. Viele hatten legitime Gründe, warum die ein Schweizer Bankkonto haben. Trotzdem mussten die jetzt alle akzeptieren, dass die Informationen über die Finanzaktivitäten im Ausland automatisch den Steuerbehörden zugestellt werden. Da wurde auch gesagt, das ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Da werden alle unter Generalverdacht gestellt. Aber der Effekt ist, hunderttausendfach zahlen diese Leute jetzt ihre Steuern. Und es sind gerade diejenigen, die am oberen Ende unserer Gesellschaft stehen. Und das Geld, was wir jetzt haben, das können wir nutzen, um zum Beispiel für ökologische Modernisierung oder für Bildung und so weiter einzutreten. Und das heißt, ganz kurz meine Argumente, ich höre dann gern wieder zu. Ich sehe, dass das nicht leicht zu ertragen ist am Gesicht. Der Punkt ist, und da war eben genau der gleiche Punkt, da gab es eine Infrastruktur, die es ermöglichte, diese Art von Finanzkriminalität zu begehen, weil eben die Anonymität des Bankkontos in der Schweiz gesichert war. Bei den Kryptowährungen, je nach Ausgestaltung, je nach Währung, haben wir wieder eine Infrastruktur, die Nachvollziehbarkeit erschwert. Und deshalb lehnen wir das ab. Wir wollen, dass die Nachvollziehbarkeit da ist. Wir sind nicht gegen Kryptowährungen, wir sind gegen Kryptowährungen, bei denen der Staat nicht nachvollziehen kann, wer hinter den einzelnen Aktivitäten steht. Und da werden wir auf gleiche Regeln für ähnliche Geschäftsmodelle achten. Also das heißt, dort, wo es im normalen Geldsystem nach wie vor Lücken gibt, bekämpfen wir das. Da ist das Europaparlament, die EU-Kommission, auch viele andere Institutionen. Wir Grüne sind da hinterher. Und das Gleiche gilt auch für den Kryptobereich. Und es geht einfach darum, Zahlungsinfrastruktur muss dem Staat erlauben, Verantwortung herzustellen, weil sonst gewinnen die Arschlöcher, die das missbrauchen, um Finanzkriminalität zu begehen. Das ist der Punkt.
Wenn die Arschlöcher dies missbrauchen, da reden wir jetzt aber von, in erster Linie, wenn ich es richtig raushöre, von Steuerhinterziehern, ne?
Erstmal, nein, ich habe ja am Anfang angefangen, also wer mich zum Beispiel derzeit ganz besonders ärgert, sind Leute, die sagen hier, ich gehe in dein IT-System, lege das lahm und ich lasse es erst dann wieder los, wenn du mir ein bestimmtes Lösegeld zahlst. Diese Ransomware-Attacken sind wirklich gefährlich und sie sind in aller Regel, leider Gottes, werden die mit Zahlungen in Kryptowährungen belegt. Und das würde ja nicht gemacht, wenn sich diese Erpresser nicht halbwegs sicher wären, dass sie dabei nicht so leicht erkannt werden können. Ab und zu gelingt es ja, weil die sich dumm anstellen. Und diese Studie, die Sie erwähnt haben mit diesen 0,34%, die haben ja genau so gearbeitet, dass sie ermittelt haben bei den bekannten Adressen, und das nachverfolgt haben, wer stand mit denen in Kontakt. Und so konnte man dann entsprechend den Anteil berechnen. Und aber dass diese Instrumente dafür genutzt werden, das kann eine Gesellschaft nicht einfach akzeptieren. Wir akzeptieren auch nicht, letzter Satz, wenn für solche Geschäfte ein normales Bankkonto genutzt wird, dann fragen wir diese Bank, wer war das, wieso betreibt ihr dieses Konto? Und genau die gleiche Verantwortungsfrage muss sich aus meiner Sicht auch die Community hinter den Kryptowährungen stellen und kann da nicht auf die Politik schimpfen, sondern muss sagen, wie schaffen wir unsere Infrastruktur so, dass sie diese Verantwortungsfrage beantwortet? Und an unseren Politik liegt es, Regeln zu machen, die alle, die solche Zahlungssysteme betreiben, dazu verpflichten, genau diese Nachvollziehbarkeit herzustellen.
Ja, ich muss sagen, ich tue mir ein wenig schwer damit, auch wenn ich das teilweise nachvollziehen kann, was Sie sagen. Ich tue mir schwer damit, in dem Fall das Zahlungsmedium mit zu einem großen Teil dafür verantwortlich zu machen, dass es eben solche Probleme gibt, weil dementsprechend dürfte man halt eben auch den Euro oder US-Dollar nicht mehr haben, weil es ja eben auch Geldwäsche gibt. Aber da sind Sie ja auch vorher drauf eingegangen.
Genau, das ist nämlich gar nicht mein Punkt. Also der Punkt ist, nein, es geht doch genau darum, dass wir nicht sagen, verbietet Bitcoin, verbietet Monero und so weiter. Wobei bei den Privacy Coins wäre ich versucht zu sagen, was soll das hier im Binnenmarkt? Aber sondern es geht darum, dass wir dafür sorgen, dass die gleichen Standards, die wir versuchen, im klassischen Geldsystem durchzusetzen, dass die auch dort gelten. Und insofern verbieten wir hier nicht Bitcoin, sondern wir sagen nur, liebe Community, ihr habt euren Code schon so oft geändert und diejenigen, die professionell Geld in dem Bereich verdienen, die sollen bitte dafür sorgen, dass die Standards, die wir hier im Binnenmarkt demokratisch beschlossen haben, auch für euch gelten. Das ist alles.
Ja gut, das macht ja auch total Sinn. Und wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, die andere Perspektive wäre natürlich auch überhaupt erstmal die Grundlage oder diese grundlegende Fragestellung, macht es überhaupt Sinn, so viele Informationen von so vielen Personen in so vielen verschiedenen Unternehmen als Honeypots anzusammeln, nur bei 0,3% der Aktivitäten illegal oder beziehungsweise laut Gesetz illegal sind. Da ist die Verhältnismäßigkeit immer wieder so ein Punkt, den man definitiv in Frage stellen muss. Oder sehen Sie das nicht? Oder sagt man einfach so, hau drauf, Hauptsache es schwierig machen, möglichst viele Daten, möglichst viele Informationen und möglichst schwierig machen zu transferieren.
Kurz als Ergänzung dazu, also warum ich darauf auch gerne rumreite und eine auch große Gefahr da sehe. Also es ist ja nicht so, dass diese Daten eingesammelt werden und dann halt irgendwie sicher irgendwo verwahrt sind, sondern in unserer News-Episode haben wir aktuell fast wöchentlich immer ein sehr großes Datenleck, sei es jetzt im Zahlungsbereich oder irgendwo anders in Verbindung mit dem Internet. Es kommen überall regelmäßig so viele Daten abhanden und damit geht natürlich gerade in Verbindung mit Zahlungsdaten auch eine enorme Gefahr einher.
Also zunächst mal würde ich Folgendes sagen. Nochmal, wenn der Anteil stimmt, dass es nur 0,35% sind, wie gesagt, andere sagen 1 bis 2, kann man sagen, naja, das rechtfertigt das nicht. Mein Blick auf Politik ist anders. Ich schaue auf die Opfer. Und wenn wir möglichst viele Opfer verhindern wollen, dann muss man, und das sagt alle Kriminologie, follow the money. Das ist zentral. Also was mich bewegt ist, schauen wir jetzt gerade mal allgemeiner politisch gesprochen in die Niederlande. Da liegt im Sterben, kämpft mit dem Tod der Investigativjournalist Peter de Vries. Der hat seit Jahren dem fortschreitenden Einfluss der organisierten Kriminalität in den Niederlanden was entgegengesetzt. Wir sehen das auch in Deutschland. Die organisierte Kriminalität ist auf dem Vormarsch. Wir wissen auch aus den abgehörten Handys, die man denen ja untergejubelt hat als verschlüsselt, dass auch dort wiederum die Tiefe des Einflusses in unsere Gesellschaft inzwischen sehr groß ist. Und wenn wir das nicht wollen, dass immer mehr Geld, das aus kriminellen Händen stammt, in unserer Gesellschaft Firmen kauft, Wohnungen kauft, Einfluss hat auf unser Leben, dann brauchen wir die Nachvollziehbarkeit von Zahlungsströmen. Und das heißt, Zahlungsströme nachzuvollziehen, ist absolut zentral. Auch im klassischen Geldsystem ist natürlich der allergrößte Teil aller Zahlungen legitim. Aber wenn man die Anonymität oder hier im Falle der Pseudonymität zulässt, dann schafft man eine Struktur der Ermöglichung von Kriminalität. Das heißt nicht, dass alle, die das nutzen, kriminell sind. Die Mehrheit ist natürlich nicht so, sondern man schafft eine Ermöglichungsstruktur. Und da war noch eine Andeutung bei, die ich teile. Natürlich wäre es auch hilfreich, wenn wir mit einer liberaleren Drogenpolitik etliches, was da an kriminellen Zahlungen derzeit passiert, entkriminalisieren würden. Das wäre natürlich sinnvoll. Dann könnten wir uns nämlich mit den härteren Verbrechen beschäftigen. Aber die härteren Verbrechen sind real. Also auf das Ransomware-Argument habe ich von all diesen harten Zuschriften und auch von Ihnen jetzt keine Argumentation gehört. Immer wieder die Zahlungen in Krypto und das ist offensichtlich eine Ermöglichungsstruktur für etwas, was uns im Zweifelsfall Infrastruktur lahmlegt, Firmen lahmlegt. Das ist nicht akzeptabel. Das kann Politik nicht hinnehmen.
Ich würde noch einen Punkt bringen, vor allem auch um Ihre Position zu unterstützen, weil ich muss zugeben, ich stehe ja auch ein bisschen zwischen den Stühlen hier, weil auf der anderen Seite, vor allem diejenigen, denen es schon passiert ist, werden es wahrscheinlich nachvollziehen können. Wenn ihr von euren Kryptos oder von euren Bitcoins über einen Scam quasi erleichtert worden seid, dann seid ihr nämlich froh, wenn die Zahlungsflüsse alle dokumentiert sind und der Verbrecher oder das Verbrechen und derjenige, der das Verbrechen verübt hat, quasi zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das ist natürlich, wenn die Daten nicht vorhanden sind, nicht so ohne weiteres möglich. Also auch an der Stelle nochmal das Überlegen, es kommt immer auf die persönliche Position an, weil wenn man natürlich in der Position ist, dass man sagt, man macht nichts Illegales, man braucht nichts Illegales und es nervt einfach nur, man ist auch kein Opfer eines Verbrechens geworden, dann kann ich natürlich die Position verstehen, dass es alles etwas sehr übertrieben gemaßregelt wird. Auf der anderen Seite, sobald man natürlich in so eine Situation reinkommt, dass man Opfer eines Verbrechens wurde, dann freut man sich natürlich darüber, dass alles so detailliert gemaßregelt ist und dokumentiert ist.
Ich will noch auf ein Argument eingehen, was ich eben vergessen habe, was Sie gemacht haben. Nämlich der Punkt, wenn man die Daten denn erfasst, dann können die ja wiederum verloren gehen, missbraucht werden und so weiter. Und das Argument hat natürlich einen wahren Kern. Wenn ich die Daten gar nicht erfasse, dann können sie auch nicht verloren gehen, nicht in falsche Hände geraten. Und das sind klassische Abwägungsfragen in der Politik. Also das heißt, Lösungen sind nie perfekt. Also das heißt, die Entscheidung zu sagen, das Bankengeheimnis lockern wir in der Gestalt, dass die Daten von den Banken automatisch an die Finanzbehörden weitergeleitet werden, weil die Freiwilligkeit nicht funktioniert hat, weil zu viele, gerade von denen mit hohen Finanzerträgen, sich gedrückt haben. Das hatte auch negative Nebenwirkungen. Zum Beispiel, dass Leute, die aus legitimen Gründen Geld verbergen wollten, zum Beispiel, weil sie sich bedroht fühlten in manchen Ländern, dass denen das jetzt auch schwerer fällt. Das stimmt. Also Politik muss immer abwägen. Und aus meiner Sicht ist die Gefahr einer Ermöglichungsstruktur von Kriminalität deutlich höher zu gewichten als die Gefahr des Missbrauchs, wenn man diese Ermöglichungsstruktur beendet. Und das ist eine Abwägung, würde ich auch nie sagen, da gibt es nur schwarz oder weiß. Aber umgekehrt würde ich die Bitcoin-Community bitten, umgekehrt auch nicht nur schwarz oder weiß zu denken und nicht zu sagen, don't touch our system und die negativen Nebenwirkungen, tja, wissen wir auch nicht, was man dagegen tun soll, sondern Politik muss abwägen. Und ich finde halt aus langer Erfahrung mit dem klassischen Geldsystem, anonyme oder pseudonyme Zahlungs- und Wertaufbewahrungssysteme müssen für den Staat, nicht für die Öffentlichkeit, aber für den Staat transparent werden. So, und ich glaube, da gibt es eine große Mehrheit in der Politik, die diese Position vertritt. Und ich akzeptiere, wenn Leute anderer Meinung sind.
Ja, das finde ich ist eine ganz gute Einordnung und natürlich ist das eine Abwägungssache, da bin ich auch voll und ganz bei Ihnen. Deshalb kam ja auch unsere Frage nach der Verhältnismäßigkeit und da kommen Leute einfach auch zu unterschiedlichen Schlüssen. Also ähnlich wie Sie es gesagt haben, dass es da kein Schwarz und Weiß und richtig und falsch gibt, geht es uns eigentlich auch viel mehr darum, dass diese Dinge, die da in dem Zuge geplant sind, transparent auf den Tisch gelegt werden, sodass man eben halt auch informiert sich eine Meinung bilden kann und seine Position auf diesem Spektrum finden kann. Ne? Also dazu wird sicherlich auch dieser Podcast vielleicht ein Beitrag mit in die Bitcoin-Community sein, wo wir unseren Teil dazu beitragen, auch Transparenz und auch Ihre Sichtweise zu kommunizieren. Vielleicht können Sie ja mal, weil Sie vorher das immer im Bezug auf Dienstleister erwähnt haben, vielleicht können Sie ja mal darauf eingehen, was die Folgen dessen sind, was Sie mit dieser MiCA-Verordnung planen, beispielsweise auch auf Privatpersonen sind. Also wie sieht das konkret dann am Ende für den Nutzer aus?
Ja, für den Nutzer ist es so, wenn er oder sie einen Dienstleister nutzt, dann muss man sich, wie auch bei einer Bank, in einem Know-Your-Customer-Regime, einer Kundenidentifizierung stellen. Und diese Kundenidentifizierungen sind ja auch im klassischen Finanzsystem sehr unterschiedlich. Das vereinheitlichen wir gerade. Also wenn Sie in Estland ein Konto eröffnen, dann ist das viel leichter als in Deutschland. Wir haben dort leider eine Menge Mickey-Maus-Konten gesehen. Also ich rede jetzt vom klassischen Finanzsystem. Und wir werden eben diese Standards zur Kundenidentifizierung europäisch harmonisieren im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung. Und diese Standards gelten dann für die unterschiedlichen Verpflichteten des Geldwäschesystems. Das ist die Vorstellung, aber das ist noch nicht ausverhandelt. Und ich begrüße das eben auch, dass wenn wir im Europaparlament Gesetze machen, kann sich jeder anschauen, wer welche Änderungsanträge gestellt hat. Ich habe die auf meinen Blog gestellt, um diese Diskussion eben zu ermöglichen. Und wenn alle Kolleginnen und Kollegen das auch so machen würden, dann hätten wir eine offene demokratische Debatte.
Jetzt verstehe ich das so, dass sich das sehr an dem, was wir aus dem klassischen Finanzsystem kennen, orientiert. Jetzt sprechen wir aber zum Beispiel bei Bitcoin eben um dezentrale Netzwerke, ne? Und darüber, dass Leute ja auch durchaus privat eigene Wallets hosten können, die vollkommen losgelöst von einem klassischen Banksystem sind, welches man regulieren und managen kann. Nehmen wir mal beispielsweise den Fall, ich würde auf die Idee kommen, meinen Kindern das Taschengeld in Bitcoin zu bezahlen. Was ist dabei zu beachten? Sind da Dinge geplant, die sich auf den Einsatz von Kryptowährungen in Form von dessen, was wir jetzt beispielsweise als Bargeld kennen, beziehen?
Naja, also wir haben jetzt folgenden Vorschlag gemacht, dass wir gesagt haben, in aller Regel werden Akteure die entsprechenden Services nutzen und damit wird natürlich der Raum der schwer ermittelbaren Teile auf dem gesamten Datenbank deutlich reduziert. Aber die unhosted Wallets sind damit natürlich nicht verschwunden. Sollte aber sich zeigen, dass dieses in Anführungszeichen Schlupfloch aus den Regeln weiter ein größeres Problem darstellt, dann würde man dagegen auch vorgehen. Umgekehrt ist es so, dass wir deshalb auch sagen, es ist richtig, dass man beim klassischen Bargeld auch in Deutschland eine Obergrenze einzieht. Im Prinzip könnte ich mir sowas auch im elektronischen Raum vorstellen, nur dass natürlich das Problem verbleibt, wenn ich dann die Zahlungen in lauter Einzelzahlungen aufspalte, dann ist das natürlich sinnlos. Aber im klassischen Bargeld ist es ja so, dass wir in Deutschland nach wie vor eine recht hysterische Debatte um diese Obergrenze führen, während alle anderen Staaten, fast alle zumindest in Europa, haben schon Bargeld-Obergrenzen. Und ich verstehe auch wirklich nicht, wenn man zum Beispiel ein Haus oder einen anderen größeren Wertgegenstand kauft, warum es im gesellschaftlichen Interesse sein soll, hier eine Bargeldzahlung zuzulassen, ohne sogar dort dann irgendwelche Fragen nach der Herkunft zu stellen. Das ist nicht akzeptabel und das braucht Regulierung. Und die EU-Kommission wird das nächste Woche auch völlig zu Recht vorschlagen. Und umgekehrt haben wir auch gefordert, jetzt in unseren Änderungsanträgen zu MiCA, dass die europäischen Aufsichtsbehörden einen regelmäßigen Bericht vorlegen über die illegitime Nutzung von Kryptowährungen, damit man eben sehen kann und objektivieren kann, wie groß ist das Problem eigentlich, wächst es, schrumpft es, wirken die Maßnahmen ausreichend, die wir jetzt ergriffen haben. Und das ist im Grunde die Linie, die wir dort verfolgen.
Wo würden die Zahlen dafür herkommen? Also wie würden diese Berichte erstellt werden? Was ist die Datenbasis dafür?
Ja gut, also da würde ich sagen, das ist nicht Aufgabe eines Abgeordneten, das festzulegen. Sondern ich tue jetzt nicht so, als sei ich der technisch perfekte Experte. Das habe ich auch viel gehört. Im Grunde gesagt wird, jemand, der sich Gedanken darüber macht, wie etwas im Allgemeininteresse reguliert wird, soll eigentlich der beste Experte für die jeweilige Sache sein. Das persönlich halte ich für falsch. Im Gegenteil, ich habe im klassischen Finanzsystem zu lange gesehen, dass Leute, die zu dicht an der Bankenlobby waren, die Bankengesetze gemacht haben. Ich glaube, es ist sehr gut, wenn Leute, die nicht aus der Untiefe eines bestimmten Themas kommen, da drauf schauen und sich überlegen, was ist eine faire Abwägung. Und insofern, ich maße mir nicht an, die Methodik in dem Fall für die Marktaufsichtsbehörde ESMA zu machen, sondern das soll dann sich im Diskurs zwischen Expertinnen und Experten ausmändeln. Was ich aber verlange, ist, dass sich die europäischen Aufsichtsbehörden mit diesem Phänomen der illegitimen Nutzung regelmäßig beschäftigen und nicht sagen, das beobachten wir gar nicht, so wie das heute ist, dass die ESMA dazu nicht systematisch arbeitet. Das finde ich für eine Markt- und Börsenaufsicht nicht akzeptabel.
Ja, die Frage rührte auch gar nicht daher, dass ich meinte, Sie müssten das jetzt bestimmen können oder so, sondern vielmehr Interesse halber, ob das in diesem Zusammenhang schon eben aufgekommen wäre, wie man denn so etwas erstellen will. Weil nochmal auf diesen Punkt von vorhin zurück, das ist ein Spektrum und man muss da gesellschaftlich vertretbar auch Abwägungen finden. Jetzt glaube ich, ist es vielen Leuten aus unserer Sicht ein Dorn im Auge oder das, was befürchtet wird, ist, dass da quasi so ein digitales Panoptikum errichtet wird. Einfach ohne Maß gemessen, da die Verhältnismäßigkeit vom Tisch gewischt wird und ähnlich wie Sie es vorhin auch argumentiert haben, wenn man das dann unterbinden will, dann muss man da voll rein, weil es gibt da halt kaum Spielraum, um so etwas unterbinden zu können. Also sehen Sie denn auch durchaus diese Bedenken und freiheitlichen Aspekte, die damit einhergehen und wie gewichten Sie diese?
Also meiner Meinung nach drehen wir uns jetzt ein bisschen, denn im Kern habe ich auf dieses Argument der Verhältnismäßigkeit geantwortet. Ich persönlich aus der Sicht der Opfer finde es nicht unverhältnismäßig zu sagen, wenn eben immer wieder kriminelle Handlungen in entsprechenden Kryptowährungen vergütet werden und diese Forderung aufgestellt wird, weil offensichtlich diese Kriminellen der Meinung sind, dass sie da hinreichend geschützt sind und eben kein Bankkonto klassischer Art nehmen, dann ist das Grund genug für eine gemeinwohlorientierte Politik und eigentlich auch für gemeinwohlorientierte Nutzerinnen und Nutzer zu sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass, also was ich mir wünschen würde, ich sage das mal so zurück, ist, dass auch in der Community das Problembewusstsein hier steckt. Und man nicht sagt sozusagen, großes Problem, weil ist unverhältnismäßig, sondern zu sagen, hier, da werden Verbrechen begangen, die Zahlung wird in dieser Währung begangen. Das wollen wir nicht, dass das in unserem Universum passiert. Und wir drängen darauf, wir unterstützen die Politik, dass man hier Regeln schafft, die den Missbrauch von etwas, was technologisch hochspannend ist, und was auch ein Raum von Freiheit ist, dass dieser Missbrauch fortgesetzt wird. Also ich wundere mich, ich sage es mal zugespitzt, im Universum eures Podcasts und der Twitter-Community darum, habe ich mehr Aufregung über meine Vorschläge gespürt als über die Ransomware-Nutzung von Bitcoin. Und da geraten dann Maßstäbe mancher Nutzer, moralische Maßstäbe, in Ungleichgewicht und das motiviert mich nur umso mehr, an meinen Vorschlägen festzuhalten.
Ja, okay. Das ist ja auch Ihr gutes Recht. Ich versuche das Ganze nochmal aus einer anderen Richtung, die Sie vorhin auch schon angebracht haben, aufzugreifen, die uns, ich sag mal, und der eher freiheitsliebenden, liberalen Position in die Hände spielt, ist ja, dass man bei all dem, was man regulatorisch vorhat, auch beachten müssen wird, dass es sich dabei um ein weltweites Phänomen handelt und man bei allem, wie man da auch interventionistisch einschreitet, den Anschluss nicht verpassen möchte, ne? Und Sie haben das eben als hochinteressante Technologie beschrieben. Wir würden jetzt aus unserer Sicht argumentieren, die vielen, vielen Vorteile, die das Ganze hat, überwiegen die Nachteile total. Aber gehen Sie mal bitte auch noch auf diesen Punkt ein. Wie möchte Europa sicherstellen, wenn sich das alles durchsetzt, da eine wesentliche und wichtige Rolle mitzuspielen? Weil ich glaube, bei so einem Phänomen wie Geld und Winner Take All möchte man halt nicht am Ende der Kette sitzen.
Also das erstmal zwei Sachen dazu. Zum einen mit der Freiheit muss man wirklich sehr vorsichtig sein, wenn man sich darauf in dem Zusammenhang beruft, weil die Freiheit ist natürlich immer besonders spürbar für denjenigen, dessen Grundrechte eingeschränkt werden. Und Opfer von Kriminalität sind Menschen, deren Freiheit eingeschränkt wird. Also es gibt, und daher ist das hier eine Debatte zwischen zwei verschiedenen Freiheitsgütern. Es ist also nicht so, dass Sie sich einfach auf die Freiheit berufen können und ich mich nicht, sondern ich vertrete auch Freiheiten, und zwar gerade die der Opfer. Das ist ganz zentral an der Stelle. Und genauso,
kurzer Einwurf meinerseits dazu, vielleicht war die Wortwahl an der Stelle etwas ungünstig, weil das im aktuellen Kontext ja auch viele Konnotationen mit sich bringt. Ersetzen wir das Wort Freiheit durch Selbstbestimmung. Und da geht es ja beispielsweise eben auch um so etwas wie informationelle Selbstbestimmung und nicht wirklich alles teilen zu müssen und vielleicht auch nicht dazu gezwungen werden zu müssen, alles teilen zu müssen.
Aber die Freiheit hier sind wieder unterschiedliche Freiheitsgüter. Auch die Selbstbestimmung ist genauso auch gefährdet bei den Opfern. Also diejenigen, die Opfer von Kriminalität sind, sind eben gerade Menschen, die keine Selbstbestimmung ausüben können. Und das sind Menschen, die häufig auf der schwachen Seite der Gesellschaft sind, deren Aufmerksamkeit ganz besonders stark sein sollte. Daher bitte ich bei dieser ganzen Debatte, sich nicht auf diese hohen Güter und auf das hohe Ross zu stellen der moralischen Überlegenheit. Ich bin Freiheitskämpfer, ich kämpfe für die Selbstbestimmung und diejenigen, die Regeln, die die Schwächsten schützen wollen, die sind es nicht. Das ist moralisch schief. Und,
ja, ich weiß und nicht. Also da würde ich, nicht. Da wäre ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Sorry, moralisch schief an der Stelle wäre ich wirklich vorsichtig, weil auch wenn man sich quasi vornimmt, andere Menschen zu schützen davor, dass sie einen Fehler machen oder dass sie betrogen werden, beraubt sie ja auch im Endeffekt ihrer freien Entscheidungen, ihrer freien, vor allem aber auch beraubt sie darin, selbst Erfahrungen zu sammeln und aus diesen Erfahrungen zu lernen und beim nächsten Mal nicht betrogen zu werden oder nicht abgezockt zu werden, besser vorbereitet zu sein und so weiter. Das geht ja alles verloren. Also von daher wäre ich mit dieser Moralkeule da ein bisschen vorsichtig.
Naja, mit der Moralkeule, ich habe eben, Entschuldigung, genau die nicht geschwungen, sondern ich habe nur gesagt, schwingt ihr sie nicht, weil das fällt auf euch zurück. So, und da, das war mein Argument. Ich habe damit nicht angefangen mit Freiheit und Selbstbestimmung. Diese Sirenengesänge kamen zuerst von My Name is My Name.
Ich bin und, Dennis, sorry, Dennis. Markus hat hier diesen Namen bei unserem
Zoom-Befall eingestellt. Da steht er aber nicht. So, weil es ging ja um informationelle Selbstbestimmung. So, und der Punkt ist nur der. Also insofern, hier bitte klar ziehen, woher diese Ebene der Argumentation kam. Die habe nicht ich eingeführt, aber ich nehme den Ball gerne auf. Die Frage an der Stelle ist, das Argument, was Sie eben gemacht haben, man nimmt einem Opfer von Kriminalität die Chance, die Erfahrung zu sammeln, betrogen zu werden. Merken Sie nicht, wie zynisch das ist? Nein. Freiheit bedeutet, dass man nicht Opfer von Kriminalität wird. Allerdings kann in einem Staat der Staat keine Freiheit von Kriminalität garantieren, weil das wäre ein autoritärer Obrigkeitsstaat. Jemand, der das möchte, allen Bürgerinnen und Bürgern die komplette Abwesenheit von Freiheit von Kriminalität zu garantieren, wäre ein autoritärer Obrigkeitsstaat. Umgekehrt, ein Staat, der anarchisch ist, der also gar nicht existiert und sagt, wir wollen keine verbindlichen Regeln, ist ein Staat, der dafür sorgt, dass die Arschlöcher sich durchsetzen. Die am 30.
Kurzfristig.
Die Erfahrung ist ziemlich durchgängig.
Dass es kurzfristig funktioniert, aber langfristig das, die Leute etwas lernen und ich, das System
ich solide. Ich sage Ihnen meine Philosophie dazu und wir tauschen uns ja hier aus über immer mit dem im Kopf, dass man respektvoll unterschiedlicher Meinung sein kann. Und da ist der Punkt, eine Struktur, die Freiheit so missversteht, dass dass im Grunde erstmal jeder machen kann, was er will. Das führt dazu, dass mächtige Akteure, die bereit sind, ihre Macht zu missbrauchen, sich durchsetzen. Und deshalb glaube ich, dass eine gute Gesellschaft einen Staat braucht, der genau vor allem die Mächtigen an der Ausübung vom Machtmissbrauch hindert. Und das ist, was wir tun. Das ist, was wir tun, dass wenn es um die Nachvollziehbarkeit von Zahlungen geht, eben die lange Erfahrung mit dem klassischen Finanzsystem ist, wenn wir, gerade weil es um Geld geht und Geld sehr ungleich verteilt ist, kann man eben, bedeutet ein Raum der Nicht-Nachvollziehbarkeit, dass das missbraucht wird von genau denjenigen, die viele finanzielle Ressourcen haben. Und mit denen setze ich mich seit 30 Jahren auseinander. Und ich bin fest davon überzeugt, gerade im Bereich des Geldes, weil finanzielle Macht so ungleich verteilt ist, brauchen wir Verantwortungsübernahmen. Letzter Satz noch, wo ich grundsätzlich, wenn wir dafür technisch eine Lösung finden, immer einverstanden wäre, ist ein Raum der Anonymität für kleine Bargeldzahlungen. Genau, das haben wir im klassischen System. Ich zahle auch viel mit Bargeld, weil ich nicht möchte, dass es eine Datenbank gibt, in der jeder Wirtschaftsverkehr von jedem und jeder gespeichert ist. Wenn ist wir
so eine Grenze 1.000 Euro?
Über die Grenze kann man dann wieder reden. Ich finde die 10.000 Euro immer noch sehr hoch. Ich finde 5.000 Euro ist eine ganz gute Summe. Aber das ist auch was, wo die Erfahrung zeigt, was man dann macht. Aber das ist eine Abwägung, wo man diese Grenze setzt. Im Grundsatz ethisch fände ich das im Kryptobereich genauso angemessen. Nur muss man dann eben ausschließen, dass einfach Akteure eine Serie von kleineren Zahlungen machen. Das ist elektronisch ja alles sehr einfach. Und dann die entsprechenden Grenzen zu sprengen. Wenn es dafür eine technische Lösung gäbe, wäre ich für die sehr offen. In dem grünen Positionspapier unserer Fraktion steht das auch genauso drin, dass wir sagen, für den Kryptobereich wollen wir im Grundsatz genauso einen Raum, wo dann die Abwägung, so ähnlich wie Sie das eben argumentieren, ist, dass da für uns dominiert, dass man da einen Raum von Anonymität und, Sie würden sagen, informationeller Selbstbestimmung behält. Sobald die Summen aber groß werden, überwiegt in der Güterabwägung eben das Interesse der Allgemeinheit, Machtmissbrauch und Verantwortungslosigkeit zu verhindern. Eine solche technische Entwicklung, wenn es ein solches Coin gäbe, dass das sicherstellt, das fände ich persönlich spannend. Und aber bisher
habe ich das nicht. Wer trifft die Entscheidungen dann? Wer trifft die Entscheidung, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo muss nachvollzogen werden, wo nicht? Dann hast du halt wieder die Situation, okay, globales Geld, keinen Staat, der für verantwortlich ist. System funktioniert zwar so, wie der Staat es möchte, und jeder Staat gibt dann seine eigenen Regeln vor darüber, was egal, was erlaubt ist und was nicht, oder wie?
Nein, die Entscheidungen in einer Gesellschaft der Demokratie treffen die gewählten Abgeordneten. Wir machen die Regeln, und wenn die Regeln nicht gefallen, muss man uns abwählen. Und ich persönlich als Grüner bin sehr für direkte Demokratie. Ich bin sehr dafür, dass man auch den Raum für die direkte Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger stärkt. Aber grundsätzlich machen wir allgemein verbindliche Gesetze, und das Globalisierungsargument, das hatten Sie vorhin ja auch gebracht, das ist natürlich interessant, weil das höre ich immer von Wirtschaftslobbys. Also von mächtigen Wirtschaftslobbys, die sagen, ja, Europa soll bloß nicht regulieren, weder zum Klimaschutz noch bei den Banken, ja, weil woanders auf der Welt sind die Regeln schwächer und damit schneidet ihr euch ins eigene Fleisch. Finde ich hochgefährliches Argument. Ich kann auch nur sagen, meine Erfahrung ist anders. Meine Erfahrung ist, wenn Europa einen Standard setzt, wir sind der größte Binnenmarkt der Welt, immer noch. Häufig schaffen wir es, unseren Standard zur globalen Norm zu machen. Und natürlich müssen wir mit Amerika und anderen Ländern zusammen zu gemeinsamen Standards kommen. Und die Weltgesellschaft braucht am Ende gemeinsame Standards. Und in Europa werden die Gott sei Dank demokratisch entschieden.
Genau, ich meinte halt nur auch der Aspekt, wer trifft die Entscheidung, ist ja auch immer die Frage. Und auch bei dem Punkt, wo ich gerade eben vehement quasi dagegen gesprochen habe, dass Sie gesagt haben, okay, die Politik macht Entscheidungen im Sinne des Bürgers. Und sollte nicht im Sinne des Kapitals die Entscheidungen treffen. Und das ist ja, wenn man zumindest sich aktuell die Situation anschaut und beobachtet, ja, ist es ja eigentlich eher so vom Gefühl her, dass das Kapital die Entscheidungen trifft und nicht der Bürger. Wenn Großkonzerne Regulierung haben, ja, möchte, die es im Wettbewerb schwierig macht, dann kommt die Regulierung. Ja? Wenn großes Kapital weniger Steuern zahlen möchte, dann zahlen sie weniger Steuern. Also momentan wirkt es auf uns so, also auf den einfachen Bürger so, als wäre das Kapital und die Großkonzerne hier in der Macht der Politik. Hm.
Also, Sie reden mir, ich würde es nicht ganz genau so formulieren, aber im Kern bin ich Ihrer Meinung. Und ich bin politisch aktiv geworden, weil ich genau das nicht akzeptieren kann. Ich kann nicht akzeptieren, dass wer am reichsten ist, am meisten politische Macht ausübt. Ich finde das eine unsägliche Situation, dass in zu vielen Bereichen letztlich der Einfluss derjenigen, die man regulieren will, auf die Gesetzgebung zu groß ist. Und ich habe über die Jahre da sehr viel erreicht, bin auch stolz drauf. Zum Beispiel sind Lobbytreffen im Europaparlament, anders als im Bundestag und in den meisten Landtagen, heute transparent. Ich kämpfe nachdrücklich für transparente Zahlungsströme von großen Unternehmen und überhaupt von Unternehmen in die Politik. Also zugespitzt gesagt, ich möchte den Einfluss des Geldes in der Politik zurückdrängen. Und meine ganze Webseite ist voll mit Blogbeiträgen zu diesem Thema, viel mehr als zu Bitcoin, weil mich das auch viel mehr auf die Palme bringt. Der Punkt ist, also die Gefahr, die Sie sehen, die teile ich voll und ganz. Die teile ich voll und ganz. Und das ist eine Schwachstelle der Demokratie. Denn wenn nicht mehr gilt ein Bürger oder eine Bürgerin eine Stimme, sondern ein Euro eine Stimme, dann kippt die Legitimation. Und wir sind da in einer gefährlichen Situation. Nur weil wir diese Probleme haben, heißt es ja nicht, dass man deshalb in einem neuen Bereich der Regulierung sagt, wir können ja eh nichts machen, inshallah. Nee, sondern die Demokratie muss sich den Einfluss im Wirtschaftsleben zurückerstreiten. Und da haben wir gerade bei den Steuern Erhebliches erreicht. Da bin ich persönlich auch sehr zufrieden mit, dass diese Hunderttausenden von Leuten ihre Schwarzgeldkonten schließen mussten. Da bin ich stolz wie Oscar drauf. Ja?
Dann sind wir mal ehrlich, da haben wir sogar einen Konsens.
Ja, ich fühle mich deshalb provoziert, wenn es einen neuen Bereich gibt, in dem die Arschlöcher sich wieder austoben können. Und das möchte ich nicht. Das ist mein Punkt und da sind wir vielleicht unterschiedlicher Meinung.
Ich würde gerne an der Stelle nochmal einspringen. Also ich bin froh, dass Sie selber eben schon den Punkt von vorher zugemacht haben, wo es darum ging, den Anschluss zu verpassen und wie geht man mit Regulierung ausgewogen um etc. Sie haben in dem Zusammenhang aber auch von autoritärer Obrigkeit gesprochen und die Schwachen schützen. Ich glaube, wenn wir uns dieses Thema weltweit ansehen wollen, dann können wir noch nicht mal wirklich gut aus unserer westlich oder europäisch privilegierten Sicht drauf gucken, wo wir ein gut funktionierendes Finanzsystem haben, sondern wir müssen auch unter den Schwachen, nicht nur diejenigen, die von Finanzkriminalität betroffen sind, mit dazu zählen, sondern wir müssen im weltweiten Kontext auch jene mit dazu zählen, die erst gar keine Chance haben, an diesem System teilzunehmen. Ne? Also die von vornherein ausgeschlossen sind und denen durch Kryptowährung oder Bitcoin im Speziellen beispielsweise Nigeria, El Salvador etc., erst die Möglichkeit gegeben wird, vernünftig, fair, frei und offen teilzunehmen.
Ja, also absolut. Ich bin sehr dafür, dass wir moderne Techniken nutzen, um Zahlungsverkehr zu allen zu eröffnen, zu einem Preis, der nicht auf Abzocke beruht. Also absolut, der Zugang zu Finanzdienstleistungen ist gerade für arme Menschen in ärmeren Ländern sehr schwierig. Deshalb bin ich ja auch gar nicht gegen die Technik. Ich finde nur, dass auch in diesem Bereich, und da dreht sich das Argument wieder, der Zugang so sein muss, dass Verantwortung hergestellt wird. Und das dagegen spricht das nicht. Und dass grundsätzlich die heutigen Transaktionskosten viel zu hoch sind, der Meinung bin ich sofort. Das gilt ganz besonders für Zahlungen von reichen Staaten in Entwicklungsländern. Das gilt aber auch schon bei uns. Also und ich zum Beispiel vertrete ganz klar die Haltung, wir brauchen einen digitalen Euro und der Zugang zu diesem digitalen Euro, der soll nicht wieder monopolisiert werden in der Form, dass dann Banken überhöhte Gebühren darauf verlangen können, sondern der Witz wäre ja gerade, wenn die Technik es so einfach macht heutzutage, dass jeder und jede ein Zentralbankkonto letztlich führen kann. Warum wird dann künstlich im Grunde dazwischen ein Dienstleister geschoben, den man an der Stelle zumindest und dem man dann sogar noch Grenzen auferlegt? Also ich höre zum Beispiel, dass es jetzt eine künstliche Zahlungsgrenze geben soll für den digitalen Euro, weil man eben Angst hat, dass sonst zu viele Gebühren für die Banken verloren gehen. Das teile ich nicht. Also ich bin sehr dafür, dass man diese Technik nutzt, um Zahlungsverkehr zu demokratisieren, aber eben mit Verantwortung und nicht ohne.
Ja, aber ich spreche hier in diesem Kontext eigentlich weder von Europa, wie ich es eingeleitet habe, noch konkret von Zentral- oder digitalen Zentralbankwährungen, sondern tatsächlich von einer offenen, ja, selbstbestimmten Alternative. Einfach weil, und damit schließe ich vielleicht dann auch wieder den Punkt zur Zentralbankwährung, auch dort kriegen Leute ja nicht einfach so Zugang, beziehungsweise sie könnten, selbst wenn sie Zugang bekommen haben, da nach Entscheidung einer zentralen Organisation auch gleich wieder rausgenommen werden können aus so einem System, richtig?
Natürlich. Also wenn hinter einem Konto ein Krimineller steckt, dann gibt es natürlich gute Gründe, warum Banken auch heute solche Geschäftsbeziehungen einstellen. Und natürlich bedeutet das, dass zu einem Zahlungssystem nicht jeder Zugang bekommt. Und das ist natürlich Teil der Verantwortungsübernahme. Im Grunde ist das Argument jetzt so zu sagen, weil bestimmte Akteure dadurch Zugang zu einem Zahlungssystem bekommen, muss man die negativen Nebenwirkungen akzeptieren. Und da würde ich es moralisch zurückargumentieren, zu sagen, nein, das muss man nicht. Man kann Kryptowährungen, man kann auch andere Formen von Zahlsystemen wie den digitalen Euro einführen, mit dem man die Vorteile, die diese Techniken bietet, verbindet mit den Prinzipien von Verantwortungen der Gesellschaft. Und Ihr Argument zu sagen, es geht nur in der Kombination, wie es heute zum Beispiel von Bitcoin angeboten wird, da würde ich sagen, nein. Ich würde sagen, Bitcoin kann sein System so umstellen, dass die Verantwortungsübernahme damit garantiert wird, plus auch die Art des Minings so machen, dass das ökologisch weniger Kosten hat. Das ist technisch möglich und ich würde die Community challengen und sagen, statt euch gegen Regulierung zu wehren, akzeptiert, dass es Verbesserungsmöglichkeiten des Systems gibt und realisiert sie und dann freuen sich alle über euch.
Ich würde in dem Zusammenhang noch nicht mal sagen, dass es genauso ist, wie Sie gerade beschrieben haben, nämlich, dass die Community da gar nicht drauf eingehen will, sondern mein Punkt ist viel eher, dass ich aus meiner persönlichen Abwägung, und das ist eine sehr subjektive Sicht, sagen würde, ich sehe in all oder bei den vorrangig negativ eingebrachten Punkten, sehe ich all die im Wesentlichen überwiegenden positiven Punkte nicht genauso vertreten, zumindest aus meiner Sicht. Und da, wie Sie vorhin auch schon sagten, das ist eine Abwägungssache und es gibt ja auch noch so viel mehr Punkte. Also Sie sagten ja gerade, wir könnten auch versuchen, zum Ende zu kommen. Und es würde mich tatsächlich sehr freuen, also gerade auch, weil ich den Verlauf dieses Gesprächs sehr respektvoll und gut empfunden habe, wenn wir uns über die anderen Punkte, die ja auch noch da drin sind, also wir haben uns ja heute eher so auf den Teil kriminelle Aktivität fokussiert und Sie haben eben ja auch angesprochen, dass Sie durchaus auch zum ökologischen Fußabdruck noch eine Meinung haben. Falls Sie noch mal für uns Zeit haben sollten, würde uns das, glaube ich, sehr freuen.
Ja. Nö, grundsätzlich gerne. Ich beobachte jetzt auch mit großem Interesse, wie das dann, wenn es ausgestrahlt wird, also wenn es gepostet wird, wie das so aufgenommen wird, wie ihr das so intoniert. Ihr habt ja auch Kollegen, die sehr unterschiedliche Stile mit anderen Leuten haben. Die akzeptiert ihr ja in eurer Gruppe. Das hat zunächst mal meine Begeisterung gesenkt, weil ich finde halt genau dieser Stil, wie wir hier miteinander reden, so sollte das sein. Und Hasspostings führen bei mir, wie schon mehrfach betont, nur zur weiteren Motivation. Schaue ich mir dann mal an, aber grundsätzlich gerne. Ich sage eigentlich sehr selten irgendwelche Dinge ab. Und auch wie man mit anderen Meinungen umgeht. Ich habe von dem Kollegen ja gesehen, wie er mit Isabel Schnabel umgegangen ist. Das fand ich nicht in Ordnung. Und das heißt, ich würde mir wünschen, ihr grinst, ja, aber ich würde mir wünschen, dass dieser respektvolle Stil, den ihr pflegt, dass der generell gepflegt wird, weil ansonsten können wir unsere Demokratie irgendwann an Galgen hängen.
Ja, da bin ich,
das funktioniert bin ich bei Ihnen. Nur so. Und freut mich, dass wir da zusammen sind.
Genau, also super gut. Also vielen Dank auch für das Feedback. Können wir absolut nachvollziehen. Wir sehen das ja auch in der Community. Wir diskutieren viel intern darüber. Es ist halt so, Bitcoin ist ein offenes System. Jeder kann teilnehmen. Wir haben halt diese 21 Community, die wir gegründet haben, auch unter den gleichen Prinzipien wie Bitcoin gestartet. Jeder kann teilnehmen. Klar, wenn irgendwie einer komplett aus dem Rahmen, aus dem Ruder läuft und anfängt, wild Personen im großen Stile zu beleidigen, dann distanzieren wir uns natürlich auch von diesen Personen. Aber grundsätzlich wollen wir einfach jedem es offen haben, teilzunehmen. Genau wie Bitcoin für jeden offen ist, teilzunehmen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Part. Und da laden wir auch Sie mit ein, Herr Giegold, in diese Community mit reinzukommen und einfach auch sich damit zu beschäftigen, weil Sie werden sehen, Sie haben gerade eben gesagt, dass auch die Bitcoiner sich mal darüber Gedanken machen sollen, dass es bessere Möglichkeiten gibt als Bitcoin und dass es auch eine andere Technologie gibt, die weniger Energie verbraucht, die man alternativ einsetzen kann. Und die gibt es. Und das ist das, wo man tatsächlich sagen muss, ja, da machen sich die Bitcoiner auch den ganzen Tag Gedanken drüber, recherchieren das, wollen genau verstehen, wie kann man es verbessern, was kann man verbessern, wie kann man es optimieren. Und wenn Sie diese Community mal mit eintauchen, dann werden Sie auch sehen, dass da sehr, sehr rege Diskussionen herrschen und dass es tatsächlich gar nicht so einfach ist, wie es manchmal von außen ausschaut, solche Technologien zu verändern. Vor allem in einem System, wo es keinen Geschäftsführer gibt, wo es keine Firma gibt, wo es absolut niemanden gibt, der eine Verantwortung hat, sondern das System ja eigentlich ist es ja eine Demokratie, ne? Weil es müssen irgendwie alle zu einem Konsens kommen für eine Veränderung und dann kann die Veränderung nur durchgesetzt werden, so wie in einer Demokratie im Idealfall.
Wir machen gleich die nächsten
das ist
Themen
halt,
auf.
da, Daniel, müssen wir, tiefer einsteigen. Ich merke schon, genau. Wir werden, glaube ich, das Thema Technologie von Bitcoin, vor allem auch in Bezug auf Energieverbrauch, mit Sicherheit nochmal ansprechen. Da würde ich mich auch sehr, sehr viel interessieren, was da Ihre Meinung ist und wie diese Meinung zustande kommt, Herr Giegold. Von daher von meiner Seite auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle.
Also gerne. Ich wollte nur eins klarstellen. Mir geht es nicht darum, Alternativen zu Bitcoin hier das Wort zu reden, das ist überhaupt nicht mein Thema. Der Code ist ja nun schon häufig geändert worden und natürlich kann die Community, wenn sie sich selbstkritisch mit den dunklen Bereichen beschäftigt, auch zu einem Konsens finden, den Code in der Hinsicht zu ändern, dass Bitcoin so funktioniert, dass die Nutzerinnen und Nutzer für das, was sie da machen, Verantwortung übernehmen müssen. Das heißt, mir geht es nicht darum zu sagen, Bitcoin ist schlecht, Bitcoin soll weg. Nein, Bitcoin soll wie andere Zahlungssysteme auch bestimmten gesellschaftlichen Anforderungen Genüge tun. Und damit challenge ich sozusagen die Community, genauso wie den Rest des Finanzsystems. Das ist sozusagen meine Aussage. Mir geht es nicht darum, zu sagen, geht ihr raus aus Bitcoin und das ist irgendwie böse, sondern verändert Bitcoin so, dass die Arschlöcher es nicht mehr missbrauchen können. Das wäre mein Wunsch an euch.
Sehr gut. Das ist ja auch mit einer der Gründe, warum wir zunehmend auch dazu übergehen, Leute, die Bitcoin kritisch gegenüberstehen, hier in den Podcast einzuladen und solche Diskussionen zu führen. Also uns ist es auch sehr daran gelegen, dass all die Positionen gechallenged werden und wir sind auch offen dafür, eben genau sowas auszudebattieren. Und insofern bin ich sehr dankbar dafür, dass Sie die Zeit gefunden haben und auch die Offenheit hatten nach diesem kleinen Zwischenfall, den Sie auch schon ansprachen. Der Herr Turm ist manchmal sehr impulsiv, da nochmal zu uns zu kommen und mit etwas Glück schaffen wir es ja vielleicht auch nochmal ein zweites Treffen zu arrangieren, um uns dann über die Nachhaltigkeitsthemen zu unterhalten.
Grundsätzlich gerne und ich schaue jetzt mal, wie eure Community so drauf ist. Macht's gut, bis dann.
Ja, ciao, ciao. Vielen Dank, tschüss.
Und tschüss.
Ciao. Ja, in dem Sinne auch nochmal Dankeschön an Herrn Giegold und die Bitte an euch, geht respektvoll mit ihm um. Um das auf positiver Note enden zu lassen, kann man beispielsweise sagen, dass Herr Giegold in der Abstimmung letzte Woche zur Chatkontrolle beispielsweise eine Gegenstimme eingereicht hat, beziehungsweise das hat die gesamte Fraktion getan. Und auch das ist ein Thema, was in unserem Sinne verhindert werden sollte, auch wenn diese Abstimmung jetzt quasi im positiven Sinne zustande gekommen ist und auf EU-Ebene sich eben für diese Chatkontrolle eingesetzt wird, ist da bereits eine Klage geplant und zumindest kämpft Sven Giegold da auf unserer Seite. Also nochmals vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ciao.